wünsche euch einen sehr gesegneten Sabbat. Danke. Es geht um Prophetie. Ein Thema, worin ich eigentlich lange Zeit sehr schwach war und ich kann, denke ich, sagen, bin immer noch schwach, aber es ist ein Wachstum entstanden in der letzten Zeit, seitdem Gerechtigkeit durch den Glauben überall auf jeder Seite zu finden ist auch in meinem Verständnis bezüglich Prophetie hat sich einiges verändert. Und ich hoffe, dass heute klar hervorgeht, was eigentlich Prophetie ist. Und das ist auch der erste Punkt, den ich mit euch klarstellen möchte. Was ist der Zweck von Prophetie? Ich möchte dazu auch einige Bibeltexte lesen, aber einige Prinzipien verankern in unserem Kopf, damit wir stets begreifen, auch wenn wir zu Hause Prophetie studieren, was eigentlich der Herr mit Prophetie beabsichtigt, was Ziel und Zweck und Sinn der ganzen biblischen Prophetie ist. Lesen wir dazu ein Wort aus 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Und wir kennen dieses Wort, das ist für Adventisten ein sehr bekannter Vers. Und hier heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort. Es geht also um das prophetische Wort, um Prophetie. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort in dieser Welt, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Hier gibt es einige Verse, die wichtig wären, damit dieser Vers noch eine größere Wirkung erzielt in unseren Köpfen. In demselben ersten Kapitel lesen wir in Vers 4. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Warum sind uns die teuersten und allergrößten Verheißungen geschenkt? Zu einem einzigen Zweck haben wir diese Dinge bekommen. Und da heißt es, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Das ist der ganze Sinn. Also jede Prophetie, alles, nicht nur Prophetie, jede Verheißung, jede Lehre, alle Schätze, die wir in der Bibel, im Wort Gottes finden, die haben nur einen Zweck. Und das ist, dass wir teilhaben an der göttlichen Natur. Oder wie es hier in Vers 19 heißt, damit der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wir wissen, wer der Morgenstern ist. Ich denke, darauf müssen wir nicht eingehen. In der Offenbarung würde gezeigt, wer der Morgenstern ist. Es ist Christus. Und hier ist Christus damit gemeint. Und es heißt, damit der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das ist der Sinn von Prophetie. Und jeder, der diesen Sinn, der diesen Zweck nicht bietet in einer Ansicht, die er darlegt vor einer Gemeinde, jede Darlegung, jeder Vortrag, jede Predigt über Prophetie, die das nicht zum Zweck hat, deswegen war ich so, ich muss ehrlich ein Geständnis machen, dass ich so viele Predigten über Prophetie gehört habe, die so leer waren, so ohne Christus, dass ich meine ganze Hoffnung verloren habe, dass ich jemals irgendetwas aus Prophetie herausholen würde. Und deswegen habe ich dieses Thema wirklich links liegen gelassen, weil ich persönlich nicht verstanden habe, worum es da eigentlich dabei geht, weil nicht Christus der Mittelpunkt ist bei vielen Verkündigungen, nicht bei allen, aber bei vielen, vielen Verkündigungen über Prophetie. Christus ist nicht der Mittelpunkt. Und so kann der Morgenstern, und ich sage euch, wenn irgendeine Lehre, die dargelegt wird, sei es auch irgendeine andere Lehre, nicht Prophetie, sondern irgendetwas anderes, wenn irgendetwas vor die Menschen gelegt wird, und es beinhaltet nicht Christus, ist diese Predigt umsonst. Wagner geht sogar so weit und sagt, das ist eine Sünde. Und der Prediger muss nach Hause gehen und bereuen für die Sünde, die er getan hat, bei der Predigt. Also das ist eine, und ich stimme mit ihm überein. Denn alles, was nicht zu Christus führt, führt von ihm weg. Und deswegen, und alles, was nicht Christus erhebt, erhebt den Menschen oder das Geschöpf. Deswegen müssen wir stets, egal welche Lehre in der Schrift, wir müssen nach Christus suchen. Nicht nach irgendetwas anderes. Es ist auch interessant, wie lange Prophetie seine Gültigkeit hat. Lesen wir das noch einmal in Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort, dass ihr, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort. Wie lange? Bis der Tag anbricht. Da ist kein Punkt. Und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Bis dahin. Bis es dich dorthin geführt hat. Das ist der Sinn und das ist das Ende und der Zweck von der ganzen Prophetie. Uns zu Christus zu führen. Und wenn dieser Zweck erfüllt ist, hat die Prophetie seinen Zweck. Und der Zweck ist, uns zu Christus zu führen. Sehr oft habe ich gehört, dass Prophetie eigentlich, der Zweck von Prophetie ist, auf eine bestimmte Zeit hinzuweisen.
Ja, das ist ein minimaler Teil. Aber dieses auf eine bestimmte Zeit hinzeigen, hat doch einen Zweck. Hat doch einen Grund. Warum auf diese Zeit hinzeigen? Einfach um der Zeit halber? Einfach um der Zeit halber? Oder dass wir eine bestimmte Zeit dann erkennen, dass dann irgendetwas geschieht an diesem Zeit? Selbstverständlich. In dieser Zeit, in der Christus auf die Bildfläche tritt. Also alles geht auf Christus. Und alles auch im Alten Testament. Sämtliche Einrichtungen, Rituale, Sprachen und zeugten von einer besseren Zeit, die da kommen wird in Zukunft. Und danach haben sich gesehnt die ganzen Propheten und Patriarchen. Und wir sind soweit. Dieser Zweck wurde erfüllt. Wir leben in einer Zeit, wo Christus alles erfüllt hat. Und wo Christus unser Alles ist. Die Antwort auf alle unsere Fragen und die Antwort auf alle unsere Gebrechen und Probleme und Unzulänglichkeiten. Das ist der ganze Zweck von Prophetie. In Johannes 13 lesen wir noch ein interessantes Wort. Das möchte ich nicht auslassen in meiner Einleitung zu unserem Thema heute. Vers 19. Hier sagt Christus etwas Interessantes. Sehr interessant. Früher habe ich das nicht so aufgefasst. Früher habe ich das nicht gesehen, was da eigentlich Christus sagen möchte. Hier sagt er, jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt. Punkt. Nein, aber ich habe es nur bis hierher gelesen. Das war's. Der Rest war so unwichtig für mich. Der Rest war, naja, ist ja klar. Aber das ist, und ich habe sehr selten jemanden den vollen Vers zitieren hören. Die meisten sagen das, wenn es um Prophetie geht, um prophetische Vorträge, hochinteressant. Man hört den Prediger und fast jedes Mal, wenn dieser Vers zitiert wird, sagt dann der Prediger, zitiert den Vers bis zu dem Punkt, damit ihr glaubt. Punkt. Aber da hört es nicht auf, sondern er sagt, damit ihr glaubt. Was glaubt? Worum geht es denn eigentlich? Dass ich es bin. Also darum sagte Christus Dinge voraus. Er sagte Dinge, damit wir erkennen, dass er es ist. Dass es um ihn geht und sonst um nichts. Nicht um eine bestimmte Zeit, nicht um ein Gegenstand, ein Ritual, ein Fest, ein Kleidungsstück. Ein Stück Essen oder Brot, nicht um all diese Dinge willen, sondern das alles ist geschrieben, sagt die Schrift, damit wir erkennen, dass er es ist, dass all unsere Hoffnung in ihm gipfelt und seinen Mittelpunkt findet in ihm. Das ist das Ganze und ich bin so froh, dass ich das nicht nur selber verstehen kann, sondern dass ich auch Anteil haben darf daran, das den Menschen weiterzugeben. Und dass wir alle Anteil daran haben, das weiterzugeben an Menschen. Das ist so herrlich, das ist unbeschreiblich. Selbst die Offenbarung, wenn wir müssen das nicht aufschlagen, der Zeit halber, aber die Offenbarung, ihr wisst, der Titel von der Offenbarung ist, das ist die Offenbarung Jesu Christi, so beginnt das Ganze. Die Offenbarung Jesu Christi und viele haben gesagt, ja, das ist die Offenbarung, die Jesus Christus gegeben hat. Aber ich glaube, das bedeutet genau das, was es sagt, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Dort wird Jesus Christus offenbart. Und wenn in diesem Buch nicht Jesus Christus offenbart wird, so brauche ich dieses Buch nicht. Und ich sage das mit viel Mut. So brauche ich das Buch nicht. Aber gelobt sei der Herr, dass die ganze Offenbarung eine Offenbarung Jesu Christi ist. Und deswegen brauche ich es. Ich muss es studieren, ich muss es lesen und essen jeden Tag. Deswegen. Und jedes Buch, das mir nicht Christus bietet als Mittelpunkt, das mir nicht Christus als Endziel bietet, das brauche ich nicht. Das ist eine Zeitverschwendung, so ein Buch überhaupt zu lesen. Und deswegen ist die Schrift so, die Bibel, das wertvollste Buch, das es überhaupt gibt. Denn jede Seite weist auf Christus hin und das ist so herrlich dabei. Eine Sache noch, um das zu untermauern, finden wir in Epheser einen Vers, ein paar Verse. Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Was ist der Zweck? Wieder derselbe Zweck durch die ganze Bibel hindurch. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wie viel Erkenntnis davon? Zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist der ganze Sinn und Zweck, dass das Ebenbild Christi in uns so stark sich widerspiegelt, dass niemand sonst zu erkennen ist, dass nichts mehr vom Ich übrig bleibt. Das ist der ganze Sinn und Zweck. Und deswegen wurden Aufgaben gesetzt, zum Beispiel ein Ältester, Bruder Kai, es sind unter uns Diakone, Das muss kein Mensch einsetzen. Bist du der, der führt? Jemand hat mich mal gefragt, ich war so beschämt nach einem Gespräch, jemand hat mich mal gefragt, so, auf einer Missionsreise, hat zu mir gesagt, und habt ihr Ämter in eurer Gemeinde? Und ich habe gesagt, naja, ich weiß nicht, wie meinst du das? Und dann sagt er, ja, habt den Ältesten. Naja, sagt er, du verstehst mich nicht. Habt ihr jemanden, der die ganzen, der am Sabbat führt? Der am Sabbat die Führung übernimmt? Sag ich, ja, wir haben so einen. Wir haben sogar zwei oder drei manchmal. Dann sagt er, ja, dann habt ihr doch Älteste. Was machst du denn? Wer hat sie denn eingesetzt? Ja, Christus war das. Wer sonst? Wartet ihr, bis ein Mensch irgendwie zu euch kommt und sagt, Abracadabra? Zauberei? Christus hat Ämter eingesetzt. Wir lesen das hier. Christus hat sie eingesetzt. Und deswegen haben wir diese Ämter, weil Christus uns diese Ämter gegeben hat. Und dann jeder von uns hat den Geist und den Glauben nach dem Maß Christi ausgeteilt bekommen. Das ist eine herrliche Wahrheit, wenn man da richtig so sich Gedanken macht darüber. Und wenn das Buch nicht ein totes Buch ist, sondern eine Realität, jede Seite eine Realität, die du da liest. Und wenn du sie verbindlich anwendest auf dein Leben heute, dann wird das ganz anders. Dann wird dein Bibellesen ganz anders aussehen auf einmal. Dann wird das eine Herrlichkeit sein, den ganzen Tag über in diesem herrlichen Buch zu forschen. Dann nimmst du dieses Buch mit, wohin du auch gehst im Haus. So herrlich ist das. Das war ein wenig die Einleitung, damit wir erkennen, wozu Prophetie eigentlich dient. Denn wir werden jetzt eine Passage in der Bibel studieren. Eine Passage, die mir lange Zeit ein Rätsel war. Es lag ein grauer Schleier darüber und ich konnte nicht hindurchblicken, was da eigentlich gesagt werden will. Und ich fand einige Verse ganz interessant und ich habe gesagt, okay, da sehe ich einige interessante Passagen, aber der ganze Sinn dahinter blieb mir verborgen. Und ich danke dem Herrn dafür so sehr, dass ich verstanden habe, dass Christus sich auf jeder Seite offenbaren muss. Und deswegen ein Tipp von mir, ich hab das als Schlüssel schon einmal erwähnt, wenn ihr in der Bibel sucht, und ich werde es noch sehr oft wiederholen, damit jeder weiß, wenn ihr in der Bibel sucht, sei es im Buch Offenbarung oder Daniel oder Psalm oder Johannes oder sonst was, sucht nach Christus. Denn Christus offenbart sich überall. Und ihr werdet eine Menge Christus finden. Und deswegen massig viel von Christus finden. Und deswegen ist es so herrlich. Das Kapitel, das Buch, das ich heute behandeln möchte, ist Daniel. Und dort ist ganz besonders das Kapitel 7. Und in Daniel, Kapitel 7. Zuvor möchte ich einige Dinge euch sagen. Es gibt eine Lehre im Adventismus. Eine Lehre im Adventismus, die, wir werden gleich zu Daniel übergehen. Eine Lehre im Adventismus, die sehr umstritten ist. Und das ist die Untersuchungslehre. Das ist die Lehre vom Untersuchungsgericht. Dieses Untersuchungsgericht, dieses Wort kommt gar nicht vor in der Bibel. Und sehr oft hat man das vorgeworfen an den Adventisten und hat gesagt, das ist eine Sache, die man in der Bibel nicht findet. Auch das Konzept nicht, auch das ganze Prinzip nicht, was ihr da versucht aufzuzeigen. Und viele Ex-Adventisten, die die Adventgemeinde verlassen haben und den Adventismus wegverworfen haben, die tendieren dazu, das erste oder der Grund dafür bei vielen, die Adventgemeinde verlassen haben, ist einfach die Lehre vom Untersuchungsgericht. Und sie sagen, das ist eine unhaltbare Lehre. Das ist eine Lehre, die in der Bibel nicht zu finden ist. Und das offenbart, dass der ganze Adventismus auf falschem Fundament gebaut ist. Und deswegen verlassen viele die Gemeinde. Viele, die, wie zum Beispiel der Brimsmith, der um den ja früher so viel Wirbel geschah, der hat diese Lehre verworfen und sagt, das ist eine unbiblische Lehre. Es gibt viele andere, die dasselbe getan haben. Aber die Frage lautet wirklich, ist diese Lehre haltbar? Ist das eine Lehre, die aus der Schrift deutlich hervorgeht, oder ist das eine Lehre, die nicht gelehrt wird von der Schrift? Das ist die Frage. Und dann, wenn diese Lehre gelehrt wird, in welchem Sinne? Wir glauben, dass es das Untersuchungsgericht gibt. Ich denke alle. Aber wie gehen wir damit um? Was bedeutet dieses Gericht für uns? Haben wir Angst? Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Die meisten Menschen sagen, das kann doch nicht sein, dass du Gerechtigkeit durch den Glauben predigst. Sehr oft wurde das Leuten vorgeworfen, die Gerechtigkeit durch den Glauben gepredigt haben. Und dann an das Untersuchungsgericht glaubst. Was ist dieses ganze Konzept von Untersuchung? Was wird denn untersucht? Wir wissen, was untersucht wird. Könnt ihr mir ein Wort geben? Was wird untersucht?
Glauben.
Der Glaube wird nicht untersucht. Der Glaube kann nicht untersucht werden. Der Glaube ist etwas, was du im Herzen trägst. Wie soll das ganze Weltall sehen? Wie sollen das die ungefallenen Geschöpfe denn sehen? In dein Herz können sie nicht gucken. Was wird denn?
Unsere Leben.
Das Leben? Die Werke werden gerichtet. Die Werke werden untersucht. Werden untersucht. Und anhand des Ergebnisses, was diese Untersuchung ergeben hat, wird entschieden, was mit dir geschieht oder nicht geschieht. Nun, sehr oft haben viele Menschen Angst vor diesem Tag. Und es ist eine falsche Vorstellung hineingedrungen in den Adventismus, der eigentlich nicht hier hineingehört. Und das ist der Gedanke, dass jeder Tag der Tag sein könnte, an dem du drankommst. Und so haben viele sind dazu gekommen, dass sie Angst haben vor diesem Tag. Niemand weiß, wann dieser Tag ist. Gott offenbart dir diesen Tag nicht. Und du stehst da und du denkst dir, was ist, wenn ich morgen gerichtet werde und was ist, wenn ich heute gerichtet werde und wenn ich an die Reihe komme. Ich habe sehr oft das gehört, besonders von älteren Geschwistern. Wir wissen nicht, wann wir an die Reihe kommen und wir müssen das Haus in Ordnung bringen und all das. Ein schöner Gedanke. Aber gleichzeitig sieht man, wie viel Angst Menschen haben. Wie viel Angst Adventisten diesbezüglich haben. Sie kennen sich nicht aus. Sie sagen, was ist dieses Gericht? Was ist das Ganze? Und wann wird mein Fall entschieden? Ich weiß es nicht. Und vielleicht ist der Fall schon entschieden und ich war gerade in meiner Sünde. Und was ist dann? Und dann sagen viele, tja, dann hast du Pech gehabt. Dann hast du Pech gehabt. Du hättest vorbereitet sein sollen. Wo warst du? Was hast du getan? Und all diese Dinge. Ich meine, der ganze Gedanke, das ganze Konzept von so einem Gericht, flößt einem Menschen Angst ein und treibt einen zum Wahnsinn. Und es hat viele Menschen, viele Adventisten dazu gebracht, einfach diese falsche Vorstellung, die nicht biblisch ist, die eigentlich nicht im Adventismus sein sollte. Und das hat viele Menschen dazu veranlasst, die Adventgemeinde zu verlassen und die Adventbotschaft vor allem zu verwerfen. Und sie sagen, das kann nicht sein. Ich kann mit so einem Gedanken nicht umgehen. Was ist das für ein Gott, der einfach nur dort sitzt und ich weiß nicht die Zeit und ich muss zittern und ich muss den ganzen Tag... Und andere sind dabei geblieben und haben gesagt, doch, das ist gut. Aber sie haben dann gesagt, okay, ich muss jeden Tag bereit sein. Und was tun sie? Sie strengen sich an, wie verrückt. Und sie tun Gutes und versuchen nicht zu streiten und tun jenes und tun das, weil sie Angst haben. Sie wissen nicht, wann ihr... Und sehr viele Menschen sind so. Einige Beispiele kenne ich. Es sind zumeist, aus meiner Erfahrung, ich weiß es nicht, ältere Menschen... Kann sein, dass Jüngere damit auch Probleme haben, die dann zu Hause sitzen und sehr, sehr voller Furcht sind. Aber es ist ein Gedanke, der eigentlich nicht im Adventismus sein dürfte. Und das ist eine Sache, die wir heute aufklären möchten. Wir möchten heute studieren, worum es eigentlich im Untersuchungsgericht geht. Was ist eigentlich die ganze, worum geht es bei diesem ganzen Gericht? Nun, eine Sache ist natürlich, dass die Menschen gerichtet werden, das Volk Gottes wird gerichtet. Aber das ist alles, was man im Adventismus zumeist hört. Das Volk Gottes wird gerichtet und das ist das Untersuchungsgericht. Zuerst die Toten und dann die Lebenden und so weiter. Aber ich möchte euch sagen, ich möchte euch heute darauf möchte ich nicht unbedingt eingehen. Das wird mit vorkommen, aber ich möchte eure Aufmerksamkeit auf eine andere Seite dieses Untersuchungsgerichts lenken. Die bis heute sehr, sehr wenig diskutiert wurde. Die aber in Daniel ganz klar gelehrt wird und von jeher da war. Nur die meisten waren nicht aufmerksam genug, dass sie das erkennen. Und deswegen lobe ich den Herrn dafür, denn dabei kommt etwas deutlich, deutlich hervor. Wir werden einige Passagen dann auch lesen. Und einen Gedanken muss ich klären. Gott ist nicht so, weil das habe ich unvollständig gelassen, Gott ist nicht so, dass er jemanden richtet an einem ganz bestimmten Tag. Und wenn du dann nicht die nötigen Werke gezeitigt hast an diesem Tag, dann hast du Pech gehabt. Das ist nicht das Prinzip Gottes. Das ist eine verkehrte Ansicht. Das ist nicht das Prinzip Gottes, denn uns wird gesagt, Gott ist die Liebe. Ja? Und wir haben das gesehen, Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gibt. Was hätte das für einen Nutzen, wenn er so viel gibt, wenn er so weit geht, all das auf sich nimmt, wenn er dann zum Schluss es zulässt, dass das Ganze sich entscheidet per Zufall. Tja, an dem Tag bist du jetzt, das Datum liegt auf diesem Tag für dich, für den anderen an dem anderen Tag, und an dem Tag musst du eben bereit sein. Tja, wenn du eben von jemandem abgelenkt wirst an diesem Tag, dann hast du Pech gehabt, das hättest du nicht zulassen sollen. Das ist eine Dummheit, das lehrt die Bibel nicht. Und so ist der Charakter Gottes nicht. Ganz im Gegenteil, er hat uns alles gegeben in Christus. Jetzt sehen wir, wie Gerechtigkeit durch Glauben plötzlich vollkommen alles wieder richtig stellt. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Kreatur und du hast nichts zu fürchten vor irgendeinem Gericht. Die einzigen, die sich fürchten müssen vor diesem Gericht, sind diejenigen, die Christus nicht haben wollen. Nicht diejenigen, die Christus nicht kennen. Die werden ja nicht belastet. Außer wenn ihr Gewissen es ihnen bezeugt hat, dann haben sie Christus in einer gewissen Art und Weise gekannt, auch wenn sie die Person Christus nicht gekannt haben, aber ihr Gewissen hat sie ihnen bezeugt. Aber diejenigen, die das noch nicht gehört haben, die Botschaft erst noch hören werden irgendwann, brauchen genauso wenig Angst zu haben. Denn was sie nicht wissen, das wissen sie einfach nicht. Was können sie dafür? Das ist auch eine Gruppe von Menschen, die bei diesem Gedanken von Untersuchungsgericht, was die Adventisten heute, viele Adventisten heute so darbieten, verloren gehen werden. Denn sie wissen das nicht, ja, wenn der Tag für sie gekommen ist, untersucht zu werden, und sie wissen von Christus nicht, dann haben sie Pech gehabt. Und dann versucht man sich zu helfen und sagt, naja, aber Gott weiß, Gott kennt die Zeit und so weiter. Aber die Angst bleibt und im Hinterkopf hat man diese Unsicherheit. Nun, Gott ist die Liebe. Gott hat uns alle erlöst. Die Frage also im Untersuchungsgericht ist nicht, ob du erlöst bist oder nicht. Diese Frage ist längst geklärt, vor 2000 Jahren wurde die geklärt. Das kann nicht die Frage sein. Also was wird untersucht, wenn es um das Volk geht? Es wird untersucht, ob du diese Erlösung angenommen hast oder nicht. Und was offenbart das denn? Deine Werke offenbaren das. Deine Werke offenbaren ganz klar, ob du das Leben Jesu angenommen hast oder ob du das Leben nicht angenommen hast. Mit anderen Worten, im Untersuchungsgericht werden nicht irgendwelche Fälle entschieden oder du wirst nicht schuldig gemacht im Untersuchungsgericht. Und du wirst auch nicht freigesprochen. Dort werden lediglich Fakten auf den Tisch gelegt. Und es wird anerkannt, ob jemand bereits verloren ist oder ob jemand bereits das Leben Jesu angenommen hat. Das ist alles. Es werden Fakten untersucht. Es werden alle Beweise auf den Tisch gelegt und jeder kann reingucken. Vollkommen transparent. Jeder kann hingucken und entscheiden und sagen, tja, seine Werke zeigen deutlich, dass er nicht in Christus ist, oder seine Werke zeigen deutlich, dass er in Christus ist. Das ist der ganze Punkt dabei. Das ist der ganze Punkt. Also es werden lediglich Fakten auf den Tisch gelegt. Es wird dort nicht irgendwie, jemandem wird nicht Schuld zugeschoben. Denn schuldig ist der Mensch, wenn er Christus nicht hat. Beziehungsweise verdammt. Ich möchte nicht sagen schuldig. Verdammt. Verdammt ist der Mensch, der nicht in Christus ist. Aber wie findest du das heraus? Durch das Untersuchungsgericht. Seine Werke kommen auf den Tisch. Und jeder kann sich die Werke angucken. Und dann kann gesagt werden, tja, ich sehe, Tatsache ist, nicht ich verurteile den, nein, der ist schon verurteilt. Die Fakten zeigen nur, was er ist. Ob er lebt oder Christus lebt. Das ist das Untersuchungsgericht so in einer Nussschale erklärt. Das ist also, ob man erlöst, das ist nicht der Punkt im Untersuchungsgericht, sondern der Punkt ist zu beweisen, ob du in Christus bist oder nicht in Christus bist. Nun, die meisten Adventisten benutzen, wenn sie die Lehre vom Untersuchungsgericht dir aufzeigen wollen aus der Bibel, gehen die meisten Menschen zu Daniel 8, Vers 14, wo es heißt, dass 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und so weiter. Und dann soll das Heiligtum gereinigt werden. Und sie sagen, da ist das Untersuchungsgericht. Zähl doch mal die Tage, 2300 Abende und Morgen und so weiter. Und du kommst zu dem Jahr so und so und dann 1844 und an dem Tag das Untersuchungsgericht und so weiter. Ich würde nie diese Route wählen. Weil das einfach nicht haltbar ist von Daniel 8, Vers 14. Daniel 8, Vers 14 zeigt auf eine Zeit im Jahr und es dient als ein Puzzle im ganzen Bild, aber nicht als ultimativer Beweis für ein Untersuchungsgericht. Das Untersuchungsgericht kommt deutlich hervor aus der Schrift, aber nicht aus Daniel 8, Vers 14. Und deswegen würde ich diesen Weg nicht gehen, um irgendwie den Menschen zu erklären, existiert ein Untersuchungsgericht und deine Werke werden untersucht. Versteht ihr? Wir möchten in Daniel 7 uns die paar Verse hier ansehen. Daniel 7. Ihr wisst, in Daniel 7 werden uns vier Tiere gezeigt. Können wir die Tiere nochmal aufzählen? Weiß hier jemand auswendig? Was sind das für Tiere?
Löwe.
Löwe? Ein Bär?
Ein Panther. Und eine Bestie.
Eine Bestie, ein schreckliches Tier, ganz genau. Das sind die vier Tiere, die uns offenbart werden. Der Löwe, der Panther, der Bär und eine schreckliche Bestie. Und diese vier, es wird zu diesen vier interessante Dinge gesagt, aber wir möchten mal ganz besonders auf Tier Nummer 4 eingehen. Und lesen wir mal ab Vers, ich sollte vielleicht zuvor einige Dinge, ein paar Grundlagen erklären. Vielleicht wisst ihr, dass in dem ganzen Buch Daniel es vier prophetische Linien gibt. Es gibt vier prophetische Linien, die parallel sich ergänzen und immer mehr Details hinzukommen. Es geht eigentlich um dieselbe Sache, meint man, aber in Wirklichkeit geht es um vier verschiedene Dinge. Vier prophetische Linien und es geht um vier verschiedene Dinge. Es geht im Grunde um das Ganze, natürlich. Aber jede Linie vervollständigt nur das Ganze. Und es ist ganz interessant, bei jeder Prophetie, bei jeder prophetischen Linie in dem ganzen Buch Daniel, wird eine ganz bestimmte Sache wiederhergestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal aus dem Blickwinkel gesehen habt, aber es ist hochinteressant. Das Buch Daniel ist ein Buch der Wiederherstellung von Dingen, die wir jetzt ein bisschen näher unter die Lupe nehmen möchten. Es wird einmal, die erste prophetische Linie finden wir in Kapitel 2. Wir zählen das ganz schnell auf, wir schlagen das nicht auf. Kapitel 2, vielleicht sollten wir das aufschlagen. Ist besser, dass wir eine bessere Grundlage haben. Daniel 2, und hier lesen wir Vers 44. Behaltet im Kopf, das Buch Daniel ist ein Buch der Wiederherstellung von Dingen, von Wiederherstellung von Prinzipien und Wiederherstellung von tatsächlichen Dingen. Schaut einmal hier in Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige, sagt die Schrift, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten. Was wird wiederhergestellt? Ein Reich. Hier geht es in Daniel 2 um das Reich Gottes. Das wird wiederhergestellt. Ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird. Also es geht um das Reich Gottes, das für alle Ewigkeit bestehen bleiben wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche, warum auf ein anderes Volk? Weil wir haben diese Reiche gesehen. Es wird aufgezählt, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und dann heißt es, dieses Reich, das wird nicht mehr geändert. Da wird keine andere Nation jetzt wieder aufkommen und über die Erde herrschen als Großreich. Und dann sagt er, wird auch kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen, die vorherigen, und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Daniel 2, es geht um die Wiederherstellung des Reiches Gottes. Das ist die erste prophetische Linie. Wir finden eine andere prophetische Linie in Kapitel 8. Lesen wir das mal in Kapitel 8, Vers 14. Und beachtet, es geht immer um die Wiederherstellung von etwas anderem. Vier Wiederherstellungen haben wir im Buch Daniel. 8, Vers 14, hier heißt es ganz einfach. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Hier geht es um die Wiederherstellung des Heiligtums, aber was ist mit dem Heiligtum verbunden? Was war mit dem Heiligtum verbunden? Ganz schnell im Kopf.
Christus.
Christus, ja. Und was war der ganze Dienst? Worum ging es in dem Dienst?
Gesetz,
ja. Alles richtig. Opfer und damit verbunden? Versöhnung und damit verbunden? Ich sagte, die Anbetung. Die Anbetung. Heiligtum hat mit Anbetung zu tun. Und das schließt die Anbetungsfrage. Hier geht es also, Daniel 2, es geht um die Wiederherstellung des Reiches Gottes. Es wird die Anbetungsfrage in Daniel 8 geklärt. Was ist mit der Anbetung? Wer bekommt Anbetung? Wer darf allein angebetet werden? Und das ist die Wiederherstellung der wahren Anbetung, wie Christus selbst sagt. Es wird die Zeit kommen und ist schon jetzt. Da werden die wahren Anbeter den Vater anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Also Wiederherstellung der Anbetung. In Kapitel 11 und 12 finden wir etwas Interessantes. Die dritte prophetische Linie. In Kapitel 12 sehen wir die Wiederherstellung. Mal sehen, ob ihr es erratet. Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelsfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Es gibt also ein Königreich. Die Frage der Anbetung ist geklärt. Aber was gehört noch zu einem Königreich? Das Volk gehört noch dazu. Das Volk muss hinkommen, das anbetet den wahren König, der wiederhergestellt wurde. Oder im wahren Reich, wir sind noch nicht beim König. Im wahren Reich, das wahre Reich ist da. Das Volk ist eingezogen. Die Anbetungsfrage ist geklärt. Was fehlt uns noch? Ich habe es verraten. Wem? Die Frage wen? Welcher König muss angebetet werden? Und das ist das Thema von Kapitel 7. Und das sind die vier prophetischen Linien. Und bei jeder Linie geht es um eine Wiederherstellung von einer verloren gegangenen Sache. Und das sind die vier wichtigen Dinge, die wiederhergestellt werden müssen, damit das Königreich des Herrn bestehen kann und damit das Reich Christus übergeben werden kann. Wenn wir in Kapitel 7 einige Passagen lesen, merken wir etwas Interessantes. Zuvor eine Frage. Wir haben den Löwen, den Bären, den Panther, das schreckliche Tier. Und was kommt danach? Ja. Okay, lesen wir mal diese Verse in Kapitel 7. Daniel 7, Verse 8 bis 14. Wir lesen ab 8, Vers 8 bis Vers 14. Und der Ziegenbock wurde sehr groß. Und als er am stärksten geworden war. Moment, ich bin in 8. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, hier sind wir richtig, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Beachtet die zeitliche Reihenfolge. Das Tier wird gezeigt. Das kleine Horn kommt hervor. Es wirft drei andere Hörner zu Boden. Das Tier wird dargestellt. Okay, jetzt passiert etwas Interessantes. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, heißt es. Und einer, der uralt war, setzte sich, das ist der Vater. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Vers 10. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Hier ist also die komplette Gerichtsszene wird uns offenbart. Zuerst kommt das Tier wird dargestellt und wird gesagt, das Tier tut etwas Komisches. Das Tier herrscht und wirft andere Hörner zu Boden und es wurde ihm ein Maul gegeben, aber es ist interessant, jetzt in Vers 11. Also das Gericht tagt, die Gerichtsszene wurde gezeigt und jetzt geht es wieder zurück auf das Tier. Was geschieht mit dem Tier? Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Der erste Teil ist sehr wichtig. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete. Und um der großen Reden willen, die das Horn redete, passiert etwas. Wurde das Tier getötet. Mit anderen Worten, man hat nicht angehört, was das Horn zu sagen hat. Man hat sich das Horn angeguckt, das ganze System betrachtet und es wurde entschieden, das Tier muss weg. Ganz klar. Eine wichtige Sache, dass die Gerichtsszene, das Gerichtstag, da wurde gesagt, geschichtliche Tatsachen, was passiert ist, drei Hörner wurden ausgerissen und das Horn kam zur Macht, das kleine Horn, und wurde kräftig und begann zu herrschen. Dann kommt das Gericht auf einmal und hier kommt das Untersuchungsgericht aus der Schrift hervor. Das Gericht tagt und dann wird über dieses Tier, das jetzt geherrscht hatte, seit wann? Seit 2000 Jahren jetzt herrscht. Wird gerichtet. Wird betrachtet, was das Tier sagt, was das Tier tut. Und es wurde gesagt bei dem Gericht, und ich hörte, ich merkte auch, um der großen Reden willen, der das Horn redete, und das Tier wurde deswegen getötet. Und sein Leib kam um. Mit anderen Worten, irgendwelche Tatsachen, irgendwelche Fakten waren sichtbar, dass die ganzen Jurymitglieder gesagt haben, das Tier muss weg. Das Tier muss weg. So, es ist interessant. Wie viele Reiche seht ihr hier? Wie viele Königreiche könnt ihr hier erkennen? Wenn ihr wieder denkt an Panther, Löwe, wie viele sind es?
Vier.
Okay. Wie viele? Vier oder fünf?
Rom, das war Rom, Caesarion und dann Pepsi-Scherer.
Okay, okay. Ich denke, die Bibel fasst das zusammen. Hier in diesem Kapitel wird Rom zusammengefasst, Rom als Großmacht, als weltliche Macht und Rom als päpstliche Macht wird hier zusammengefasst, wird nicht getrennt dargestellt, aber vielleicht mit dem Horn. Aber das Horn ist unzertrennlich verbunden mit auf dem Tier, sitzt auf dem Tier, und wenn das Tier umgebracht wird, ist interessant, dass das Tier umgebracht wird und das Horn geht mit ihm verloren, denn das gehört unzertrennlich zusammen. Aber das sind vier Reiche bis jetzt. Wie viele gibt es? Ja, ganz genau. Und Mirek sagt es auch. Fünf. Normalerweise wird immer gesagt, werden diese vier Reiche dargestellt und es wird gesagt, diese vier Reiche. Der Löwe, der Panther und der Bär und so weiter und das schreckliche Tier. Und diese vier sind es. Und es wird darauf eingegangen und wird diskutiert und hin und her. Aber es ist interessant, was noch in das Bild kommt. Es geht um das Reich Gottes. Und es geht um den wahren König. Und es geht um die Untersuchung. Und deswegen ist der Titel dieser Predigt, das Gericht Christi. Christus wird gerichtet. Nicht nur das Volk, sondern, das ist nur eine kleine Sache, eine kleine Seite, sondern Christus selbst kommt hier, und das ist der ganze Sinn von Daniel 7. Und nicht nur von Daniel 7, von Daniel 2 auch, wo die Statue gezeigt wird und die ganzen Reiche aufgezählt werden. Die ganzen Reiche werden nur aufgezählt. Und es wird der ganze Prunk und der ganze Stolz und der ganze Reichtum von diesen und die Macht von diesen Reichen aufgezeigt. Warum? Um diese Reiche zu vergleichen mit Reich Nummer 5. Mit Gottes Reich und mit der Herrschaft Christi. Um das Prinzip Satans aufzuzeigen und dann als Gegensatz dazu, als Kontrast, Christi Reich aufzuzeigen und Christi Regierung und sein System und seine Politik, das Wort möchte ich nicht gebrauchen, das nehme ich zurück, sein System der Regierung aufzuzeigen. Und dann zu vergleichen und zu sehen, was dabei herauskommt. Das ist der ganze Sinn. Also es geht nicht so sehr um das Volk, auch um das Volk, auch. Aber vielmehr geht es um Christus, das Gericht Christi. Nun, es ist hochinteressant. Wir haben gesagt, es sind fünf Reiche. Und wir haben in Vers 11 gelesen, dass das Tier getötet wurde, um der großen Reden willen, die es geredet hatte. Nicht nur das Volk wird gerichtet, haben wir auch gesagt, sondern auch das Tier. Hier im Kapitel 7 geht es ganz besonders um Tier Nummer 4. Um das schreckliche Tier. Das wird gerichtet und auch Christus wird gerichtet. Jetzt kommt Vers 13. Sehr wichtiger Vers. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn. Gelobt sei der Herr, das ist unser Heiland. Und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Und jetzt in Vers 14. Der, das ist der Uralte, gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende, oder andere Übersetzungen sagen, wird nicht zerstört, wird nimmer mehr zerstört. Hochinteressant, Christus also kommt zu dem Uralten und hier wird jetzt plötzlich Christus offenbart als fünfter König oder als seine Regierung, seine Welt, als fünfte Welt, als fünftes Reich. Als fünftes Reich. Von dem ja eigentlich wenig gesprochen wird. Und es ist interessant, wie ich sagte, dass diese vier Königreiche aufgezeigt werden. Ganz besonders Königreich Nummer 4. Und dieses Reich wird untersucht. Und alle, die das untersucht haben, sagen, das Tier muss weg. Das Tier und das Horn darauf, das muss verschwinden. Und dann wird entschieden, der muss weg und der bekommt alles. Und das ist Christus. Nun, diese Untersuchung und diese Entscheidung basiert auf Fakten. Auf Fakten, klar ersichtlichen Beweisen. Und diese Beweise werden im Untersuchungsgericht untersucht. Und die ganzen Beweise sind für, nicht nur für die, sondern auch für uns hier unten klar zu sehen. Klar und deutlich zu sehen. Und wir verstehen auch, warum Tier Nummer 4 und das Reich Nummer 4 keinen Bestand hat und nicht bestehen kann für alle Ewigkeit. Es ist interessant, was die Schrift offenbart von diesen vier Reichen. Schaut einmal in Daniel 4, Vers 22. Hier lesen wir etwas Interessantes. Vers 22. Hier heißt es, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Hier geht es um Nebukadnezar. Hier sagt Daniel den Nebukadnezar, was mit ihm geschehen wird, als er seinen Verstand verlor und hinausging in die Wildnis und so weiter. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen, nass werden und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat, das ist der Vater, Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Mit anderen Worten, Gott hat all diese 4 Königreiche zugelassen. Damit, aus einem Zweck. Und er hat noch viel mehr getan. Er hat diesen Königreichen alles gegeben. Alles. Komplett alles. Er hat ihnen erlaubt, alles zu entwickeln. Er hat ihnen Mittel zur Verfügung gestellt. Was hat er ihnen für Mittel zur Verfügung gestellt? Alle Bodenschätze der Erde. Alle Gold, Silber, all das, wofür Babylon bekannt war. All die Waffen der Welt, die sie schmieden konnten mit dem Eisen, den sie fanden. All das Geld gehörte ihnen. Reichtum, politische Gewalt, alles. Und Gott überlässt sie einfach ihrem Tun. Macht mal, sagt er. Macht mal. Nummer 1, gescheitert. Nummer 2, gescheitert. Nummer 3 und Nummer 4 genauso. Die haben versagt. Warum? Weil sie haben Satans Prinzip, vielleicht gehe ich etwas später darauf ein, lesen wir zuerst noch eine Passage in Daniel 5. Daniel 5, hier lesen wir einige Verse, ich sage euch welche, was mit Babylon hier geschah. Das ist die Zeit Belsatzars. Und hier geht es in Vers 1 um den König. Und hier heißt es, König Belsatzar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soch sich voll mit ihnen. In Vers 5 lesen wir weiter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger, also sie sitzen gerade bei einem Mahl und sie saufen sich voll. Und der König sagt, bringt her die Krüge und so weiter, dass ich und meine Gemahlinnen und meine Konkubinen davon trinke und so weiter. Und sie tränken sich voll. Das ist also ein Gelage, ein riesengroßes Fest, wo alle betrunken sind. Und auf einmal sieht der Besatzer eine Hand, Finger. Vers 5, im gleichen Augenblick gingen hervor Finger, wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. In Vers 18 lesen wir etwas Näheres darüber, was da geschrieben wurde. Und Daniel wird zum König gebracht. Und hier heißt es von Daniel, mein König, er sagt zu ihm, Gott der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Mein Gott, sagt er, hat hier deinem Vater und dir Königreich gegeben, aber nicht nur Königreich, Macht dir überlassen. Ehre und Herrlichkeit. Vers 19, und um solche Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Was möchte Gott uns hier sagen? Er übergab alles Satan. Und den Satan gebrauchen konnte, den Nebukadnezar. Er überließ ihm alles. Und er ließ ihn machen, wie ihm gefiel. Warum? Damit alle sehen können, was Satans Prinzipien sind. Damit alle erkennen können, was Satan tut. was seine Vorstellung ist, was seine Idee ist, seine Theorie, seine These und wie er sie verwirklicht. Er ließ sie machen. Denn seht ihr, die ganze Anklage im Himmel war. Und deswegen wird im Himmel auch gerichtet. Deswegen tagt das Gericht im Himmel. Denn dort hat alles angefangen. Das ist der Ursprung von allem, von allen Kontroversen. Dort fing alles an. Nicht der Himmel ist der Ursprung, sondern im Himmel war der Ursprung, Satan. Satan sagte, dass die Engel kein Gesetz brauchen. Er sagte, wenn Gott ihnen doch die ganzen Gesetze nicht auferlegen würden, sie würden ganz gut allein zurechtkommen. Die Engel müssen frei sein, sagte er, ohne Gott. Er wollte zeigen, dass er eine Welt erschaffen kann, ein Land, eine Galaxie, eine ganze Galaxie, wenn ihm möglich gewesen wäre, und ein ganzes Universum dazu, das kein Gott braucht. Wo Gott nicht nötig ist. Alles, was man braucht, ist die freie Entscheidungskraft der Engel und das Wissen der Engel, die Weisheit der Engel. Und so ging er dann auch zu Adam und Eva und verführte sie. Schwester Weid offenbart uns sehr interessante Details. Und wir wissen, dass die Schlange zu dem Baum gekommen war. Und was war sein Prinzip? Was hat er zu Eva gesagt? Wenn du von der Frucht isst, wirst du wissen, was? Was gut und böse ist, und du wirst sein wie wer? Wie Gott. Mit anderen Worten, du brauchst Gott nicht. Mein System, ich beweise es der ganzen Welt, hat er gesagt. Gib mir nur genügend Gott. Lass mich einfach nur machen. Lass mich beweisen, dass das, was ich will, ist gut. Und Gott sagt, in Ordnung, ich gebe dir alles. Alles, was du brauchst. Alles, was du willst. Alles, was in der Welt zu bieten ist. Und du kannst das gebrauchen. Alles, was du dort findest, das gehört dir. Richte mal deine Welt auf. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, wie deine Regierung ausschaut. Und dann werden wir das alle uns angucken und dann können alle entscheiden. So ist Gott. Gott zwingt niemanden, Satan hingegen schon. Gott offenbart allen alles. Er legt die Bücher klar auf den Tisch, die Fakten werden aufgezeigt und er sagt, so, entscheidet. Jeder selber, wie ihr wollt. Das ist hochinteressant, wenn wir das so betrachten. Also es geht um das ganze, die ganze Kontroverse und das ganze Buch Daniel und ganz besonders im 7. Kapitel, geht es um diesen Gedanken. Zu untersuchen, das Tier, Satan und sein Reich, das er sich aufgebaut hat. Und zu sehen, ob das tatsächlich Satan das bewirken konnte, was er versprach im Himmel. Er sagte, er würde den Engeln ewige Glückseligkeit bringen, ewiges Glück. Freude, Frieden, Freiheit in grenzenlose Freiheit, allen Engeln und allen Geschöpfen. Das ist das, was gleicht einer politischen Rede. Wenn die Politiker gewählt werden wollen, dann sagen sie immer viel. Ich werde die Arbeitslosigkeit im Land und so weiter. Und die Leute haben Hoffnung und stecken ihre Hoffnung in diesen Menschen. Legen die Hoffnung in diesen Menschen und sagen, das ist ein Mann, den wir wählen sollten. Der wird so viel verändern. Und danach stellt es sich meistens heraus, dass der genauso gut war wie der andere davor. Aber es ist interessant. Satan stand dort und hielt seine politische Rede. Ich werde das tun und das tun und das tun. Und Gott hat ihm Möglichkeit gegeben, alles in die Hand gegeben und er konnte zeigen. Und das Tier wird untersucht. Satan, sein Reich, sein Königreich, was das Tier eigentlich für Sinn bildet, seine Regierung mit dem Horn, das System, womit es agiert und arbeitet. Alles wird untersucht und dann wird entschieden, ob das tatsächlich zustande gekommen ist oder nicht. In Babylon, wir wissen, dass Babylon genannt wird in der Offenbarung als das Größte, alle Schätze und Reichtümer, wird dort gesagt. Und alle Könige auf Erden haben mit ihr Handel getrieben und alle Schätze dorthin getragen nach Babylon. Babylon war damals auch das Land selbst, auch das Reich selbst, war ein riesiges Reich, noch nie da gewesen sowas. So viele Schätze, so viele interessante Gebäude, die ein Mensch bis heute nicht mehr gesehen hat. So viele Gebäude, so viele prächtige Dinge, die das Auge noch nie gesehen hat, aus unserer heutigen Sicht. Aber damals war das alles ein Reich und Nebukadnezar als ein Haupt und ein System. Und dann ist es interessant, was hier dann später steht. Lesen wir weiter. Vers 24. Wir sind immer noch in Daniel 5, 24. Hier heißt es, darum wurde von ihm diese Hand gesandt, Daniel fährt fort und erklärt dem König, darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, denn der König wusste nicht, was das bedeutet, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat sein Königtum gezählt. Und was? Und beendet. Was bedeutet es zu zählen? Zu zählen bedeutet zu untersuchen, ein Inventar machen, alles durchzugucken, was dort alles gibt. Und beendet, sagt er. Jetzt heißt es weiter in Vers 27, Theke, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen, man hat das bewertet, was man da gezählt hat. Man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Das, was du, was Satan vorhatte, ist nicht eingetroffen. Dort waren Schätze noch und nöcher, dort war Geld, dort war Macht, dort war alles, aber eins war nicht. Die Menschen waren weder glücklich, sie waren noch waren sie frei, noch waren sie irgendwie glücklich in ihrem Herzen. Sie hatten keinen Frieden. Das alles, das ganze System von Reichtum, Macht und Prunk und Stolz, konnte eins nicht bewirken. Es konnte den Charakter der Menschen nicht ändern. Und das war das, was Satan versprochen hatte. Er sagte, Gott, lass mir doch nur die Gelegenheit und ich werde ein Reich errichten, wo sich alle wohlfühlen können. Aber ohne dein Gesetz, Gott, ohne dein Gesetz. Also, er hat ihm die Chance gegeben, Babylon, keine Chance, muss weg. Ich gebe dir noch eine Chance. Komm, versuch nochmal dein Glück. Medo-Persien kommt ins Bild. Zwei Reiche werden dort gemacht. Das Babylon wird aufgeteilt, wird von dem König weggenommen und zwei Reiche daraus gemacht. Versuch dein Bestes. Dort waren nicht so viele Schätze, aber große Macht, denn es hat Babylon besiegt. Lesen wir weiter. Waage gewogen. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Dort war das Urteil an ihn. Babylon wurde gezählt, gewogen und für zu leicht befunden. Das ist das Urteil an Babylon. Und deswegen musste Babylon weg. Medo-Persien, die gleiche Chance noch einmal. Und wurde wieder untersucht, muss weg. Dann kam natürlich Griechenland. Und das war schnell und das war noch mächtiger, denn es hat Medo-Persien erobert. Und das hat wieder nicht das gebracht, was zu Satan es versprach. Schon die dritte Möglichkeit für Satan. Wieder nichts. Weg. Und da hat er gesagt, okay, Reich Nummer 4, ich gebe dir 2000 Jahre Zeit. Das war davor nicht so. Davor waren diese Reiche immer in kürzerem Abschnitt. Aber hier sagte ich gebe dir 2000 Jahre Zeit. Zeit, was du kannst, das ist dein letzter Versuch. Mehr bekommst du nicht. Es wird kein fünftes Reich mehr geben auf der Erde. Versuch dein Bestes. Jetzt kommt die Religion hinzu. Die war immer mit dabei, aber jetzt kommt sie in einem ganz bestimmten Sinne dazu. Denn jetzt ist die christliche Religion verfälscht. Also nicht mehr unter Heidentum, unter heidnischer Führung, sondern das Christentum wird verfälscht, ein falsches Christentum draufgesetzt als System. Und das ganze System wird gezeigt. Das ist Satan. Satan kratzt nach Methoden, nach irgendetwas. Er hat versucht zuerst die heidnische Methode zu... Er ist der Erfinder von allen heidnischen Gedanken. Er hat zuerst die heidnischen Systeme aufgezeigt. Die Menschen wurden nicht glücklich. Er konnte nicht erreichen, dass die Menschen nach seiner Pfeife tanzen, so wie er will. Und ja, äußerlich schon. Aber das Herz konnte er nie ändern. Er konnte nicht in den Menschen hineinsteigen und Besitz ergreifen von ihm, außer durch Besessenheit. Und das schafft er nicht bei allen. Außer durch wenn Dämonen hineinfahren in den Menschen. Aber Satan hat keine Chance, das Herz eines Menschen zu ändern. Kann es nicht. Außer er zwingt ihn dazu durch Besessenheit. Und das ist das Ganze, das System ist klar und deutlich vor den Augen des ganzen Universums. Und sie gucken sich das an. Jetzt kommt natürlich Rom. Und Rom hat so viel Macht, wie sie noch nie da gewesen ist auf der ganzen Erde. Und Rom beherrscht alles und das ganze System beherrscht alles. Nimmt alles, was ihr wollt, sämtliche Anstalten, Einrichtungen, große Universitäten, Loma Linda, Andrews Universität, all diese riesigen Namen, wo Studenten hin möchten, unbedingt aufgenommen werden möchten. Friedensauf. All diese Dinge sind in seiner Hand. All die Kraft, all die Struktur, er besitzt alles komplett und kann damit tun, was er will. Und Gott lässt ihn. Hingegen das Prinzip Gottes sieht vollkommen anders aus. Hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Hat nichts mit materiellen Dingen zu tun. sondern hatten nur mit dem Herzen zu tun. Und diese zwei Systeme werden hier verglichen in Daniel. Das ist das Untersuchungsgericht. Und darum geht es hauptsächlich. Und ich bin überzeugt davon, dass hier in Daniel 7 ganz besonders von diesem Aspekt die Rede ist. Nicht so sehr das Volk. Das Volk wird natürlich, die Beweise werden untersucht. Die Werke werden zeigen, sagt Christus selbst. Ein jeder nach seinen Werken wird gerichtet, nicht? Die Werke werden es zeigen. Aber ihr braucht keine Angst zu haben. Die Werke werden doch nur zeigen, ob du Christus angenommen hast oder nicht. Mehr nicht. Die werden dich nicht verurteilen oder was. Gott urteilt dort niemanden. Du hast dich selbst verurteilt. Er zeigt nur auf dem ganzen Universum, was geschehen ist mit dir. Was du getan hast. Das ist alles. Und warum die Werke? Viele sagen, das ist so legalistisch, dieser Gedanke. Aber das ist nicht legalistisch. Weil wenn Christi Leben in uns ist, produziert er seine Werke. Und seine Werke sind die Werke des himmlischen Reiches. Immer die Früchte des himmlischen Reiches. Und die Werke Satans sind immer der alte adamische Leben, das alte adamische Leben, das alte adamitische Leben, das alte fleischliche Leben, die fleischliche Gesinnung. Das ist das. Und die Werke zeigen es deutlich. Und deswegen werden die Werke untersucht. Nun, das ist aber nur am Rande. Aber es geht hier um Christus und um seine Herrschaft. Und er wird untersucht, unter die Lupe genommen. Und er wird untersucht, ob er das schafft, dass die Menschen glücklich sind und dass sie frei sind, Frieden haben und Ruhe in ihren Herzen. Das wird untersucht. Ob tatsächlich eine Charakterveränderung stattgefunden hat. Nicht nur die Natur, zwei verschiedene Dinge. Ihr wisst vielleicht, wir haben ein Thema mal darüber gehabt, Unterschied zwischen Charakter und Natur. Natur ist das, was wir bekommen von seit unserer Neugeburt an. Wir sind wie ein neugeborenes Baby. Menschlich, völlig menschlich. Durch die geistliche Geburt, durch die Geburt aus Gott, sind wir völlig göttlich in unserer Natur. Vollkommen göttlich. Weil es ist das Leben Gottes. Aber wir können es noch nicht so offenbaren. Also was muss noch geändert werden? Der Charakter. Und der Charakter ist nicht das ist nicht eine Aufgabe, die der Mensch zu erledigen hat. Hat nichts mit Menschen zu tun. Verwechselt das ja niemals. Das ist Gottes Auftrag. Gott tut das. Denn er lebt in Übereinstimmung mit seinem Gesetz. Er tut, was er will. Das war schon immer das Prinzip. Und wir müssen ihn lediglich nur lassen, dass er tun kann, was er will. Das ist unsere einzige Aufgabe. Auf ihn zu sehen täglich, ihn anzubeten. Nicht uns Weisheit zu sammeln, Erkenntnis zu sammeln, damit wir irgendetwas tun, irgendwas aufrichten, irgendein System machen. Das ist das System Satans. Du brauchst doch Gott nicht, sagt er zu Eva. Überleg dir doch nur, was gut und schlecht ist. Lies und du wirst es tun können. Versuch's doch mal. Versuch's aus eigener Kraft. Gar kein Problem. Gott, der will dir helfen. Das ist im Christentum sehr verbreitet geworden. Er kommt jetzt mittlerweile mit Mitteln und Dingen herein, die selbst die Auserwählten verführen. Und er sagt, ja, Gott möchte, dass du das versuchst. Versuch's aus ganzer Kraft. Und du schaffst es, du kannst so sein. Und dann redet er ihnen ein, siehst du, wie toll du bist jetzt. Du hast das getan, schau mal, du bist so ein guter Mensch. Wundervoll hast du das gemacht. Weiter, mach weiter so. Bau dir ein Reich auf, bau dir ein Imperium auf. Das ist mein System. Das ist das, was er sich aufbauen wollte von Anbeginn an. Und das hat er hier auf der Erde von jeher versucht und getan. Und er hat gezeigt, dass sein System einfach nur zu einer einzigen Sache gut ist. Zur Zerstörung und zu nichts anderes. Babylon wurde also gewogen und für zu leicht empfunden. Zwei Entscheidungen werden im Gericht getroffen. Erstens, Rom wird zerstört, das Tier wird zerstört. Entscheidung Nummer 1. Und Nummer 2, Christus erhält ein ewiges Reich, weil er würdig ist, ein ewiges Reich zu erhalten. Nicht nur Rom wird gerichtet, sondern Christus auch. Wie wird entschieden? Beide bekommen Gelegenheit, sich zu profilieren, ihr Reich aufzurichten, ihr System zu etablieren und dann werden beide beobachtet. Und von jeher, seitdem es Christen gab, seitdem es gläubige Menschen gab, gab es Frieden und Freude. Aber nicht in Satans Reich, sondern immer in Jesu Reich. Nun, richtig. Er hat also alles von Gott bekommen. All das Geld der Welt, Erziehung, Einfluss, Macht, alles um seine Utopie, um seine Welt zu erschaffen, die es eigentlich nicht gibt. und die er nie erschaffen werden kann. Die er nie erschaffen kann. Warum? Weil ohne den Geist Gottes kann nichts geschehen. Deswegen sagt Christus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das will Gott hier beweisen. Er will beweisen, dass die Theorie Satans, ohne Gott zu leben, vollkommen undurchsetzbar ist, unmöglich ist. Eine unmögliche Sache ohne den Geist Gottes, auch nur eine gute Neigung ins menschliche Herz zu setzen, ohne Gott. All die Psychologie der Welt, all das Wissen der Welt, all die Technologie hat den Menschen nicht dahin gebracht, dass der Mensch zufrieden ist, dass er, ja, körperlich zufrieden, aber nie in seinem Herzen. Dass er liebt in seinem Herzen und dass er Freude hat und Frieden. Das konnte all das, all die Medizin, all das Wissen und all das nicht erreichen. Auch nicht die Universitäten, auch nicht diese Anstalten, die so viel Wissen und Erkenntnis den Menschen vermitteln wollen. Das Endprodukt ist Babylon. Das Endprodukt Satans ist Babylon. Das heutige Babylon. All das, was Welt ist. Und es ist interessant, wie die Schrift Babylon darstellt. Alle Schätze und Reichtümer, wird gesagt, sind in Babylon. Alle Kaufleute und alle Könige machen Handel und bringen ihr Hab und Gut dorthin, nach Babylon hinein. Aber es kann nicht die Menschen glücklich machen. Das päpstliche Rom, ein Meisterstück, Ellen White sagt mal an einer Stelle, das päpstliche Rom ist das Meisterstück Satans. Das ist das Beste, was er je hervorgebracht hat. Das päpstliche Rom. Das System, das er aufgebaut hat, das verzweigt ist in die ganze Welt hinein und er beherrscht dadurch die ganze Erde damit, mit seinem System. Und dieses System läuft jetzt seit 2000 Jahren. Gott hat Satan jetzt mit Rom die meiste Zeit gegeben. Und er kann demonstrieren, was er drauf hat, was er hier schafft, mit all den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. In Matthäus 4,17. Lasst mich mal, bevor ihr aufschlagt, schlagt bitte noch nicht auf. Ich möchte eine Frage an euch stellen. Wann hat Christus sein Reich aufgerichtet? Wann hat Christus sein Reich aufgerichtet? Wisst ihr das? Ja, wann hat Christus sein Reich aufgerichtet? Gut, lesen wir es in Matthäus 4. Ja, es war schon eine richtige Antwort dabei, vor 2000 Jahren. Matthäus 4. Lesen wir dort Vers 17, hier bekommen wir die Antwort. Hier heißt es, seit der Zeit, Matthäus 4, 17, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das war Mirak hatte recht mit der Taufe, nach der Taufe. Als er offiziell in den Dienst eingetreten ist, sagt er, als er anfing zu predigen, offiziell sagt er, das Himmelreich ist herbeigekommen. Warum? Wo war das Himmelreich? Wir lesen an anderer Stelle, dass in Christus alle Schätze der Weisheit, alle Schätze der Erkenntnis, aber nicht nur das, sondern das ganze Himmelreich ist in Christus. Als uns Christus geschenkt wurde, wurde uns der ganze Himmelreich ausgeschüttet, sagt Schwester weiter an anderer Stelle. Er sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er war es. Er war auch die Leiter, die den Himmel und die Erde verband zu alttestamentlichen Zeiten. Er ist es, worum es geht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, weil er es ist. Lukas 17, Vers 20. Lesen wir diesen Vers noch. Lukas 17, Vers 20 und 21. Hier heißt es, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist, ja, und der Kai liest es uns richtig vor, inwendig in euch, sagt er. Denn das Reich ist inwendig in euch. Du kannst also nicht sagen, schau mal da, Deutschland, schau mal da auf der Karte ist USA, schau mal da auf der Karte ist Frankreich und so weiter. So kannst du das nicht tun mit dem Reich Gottes. Sondern, wo suchst du das Reich Gottes? In deinem Herzen. Warum? Wer ist denn dort? In deinem Herzen ist Gottes Geist, ist Christus. Das ist das Prinzip Gottes. Er gibt das ganze Reich, alles was Gott selbst ist, gibt er in seinen Sohn hinein. Von Geburt an, als Christus geboren wurde in der Ewigkeit, sendet ihn auf die Erde. Und in Christus ist der ganze Himmel vorhanden. Das ist Satans Methode war von jeher. Er erzieht die Menschen von klein auf schon. Durch Fernsehen, durch Schule. Er zieht sie hinein in sein System. Wenn das nicht klappt, ja, dann versucht er sie zu überzeugen davon. Er versucht sie zu überreden, zu bestechen. Auf welche Art und Weise auch immer. Und wenn das nicht klappt, was tut er dann? Dann zwingt er sie einfach. Dann zwingt er jeden. Er zieht sie, er überredet sie und wenn das alles scheitert, dann zwingt er sie, bis sie in sein System hinein gegliedert werden können. Das ist alles. Und wir sehen, dass dieses satanische System heute in unseren in fast allen Ländern, wo der Staat die freie Verfügung hat über die Kinder. Man kann nicht einmal entscheiden, dass man, wenn man sich entscheidet, dass das Kind nicht in das System geschickt wird, wird man verfolgt. Man hat keine Ruhe und die können mit dir tun, was sie wollen. Die können dich zwingen, die können dich in der Wett nehmen. Alles im Namen dieses Systems. Und dieses System muss laufen. Das muss laufen. Das kann nicht angehalten werden von irgendeinem komischen Typen wie dich, der daherkommt und seine Kinder nicht in die Schule schickt. Das geht nicht. Und das fängt nur bei der Schule an. Aber es geht weiter. Warum? Weil sie müssen in der Schule sein. Sie müssen dort sein. Und wenn sie nicht in der Schule sind, kannst du sie zu Hause unterrichten. Aber sie müssen in anderen Ländern. Aber sie müssen den Stoff lernen. Ihr Gehirn muss irgendwie manipuliert werden. Sie müssen den Blödsinn, das System Satans irgendwie indoktriniert bekommen, ansonsten läuft das System Gefahr, auseinanderzubrechen. Zu viele Freidenker sind nicht gut für ein System, das laufen muss. Und das ist das System Satans. Er zwingt jeden, den er nicht überzeugen kann, den er nicht erziehen kann. Das ist seine Methode. Und wir wissen, wie das in der Welt aussieht, praktisch. Wir haben das gesehen, wie in der Geschichte sehen wir Napoleon, der ein Weltreich errichten wollte. Hat nicht geklappt, weil es wird kein fünftes Weltreich geben. Hitler mit seinem System, was er tun wollte mit den Menschen. Und er hat sie überzeugt, sie waren überzeugt, sie gingen in den Tod für ihn. Das ist seine Methode, das ist Satans Methode. Er zwingt sie dort hinein. Und dann natürlich rottet er alle aus, die gegen ihn sind. Jeder, der irgendwie religiös veranlagt war, musste weg. Satan wusste warum. Weil es läuft kein System, wo jemand religiöse Freiheit genießen kann. Da läuft kein System, weil die denken immer quer. Und sie haben göttliche Weisheit in sich und Satan weiß das. Also schickt er ein paar Fliegen in den World Trade Center hinein, um das ganze Grundgesetz auszuhebeln der Vereinigten Staaten. Damit die religiöse Freiheit, weil das Grundgesetz garantiert die religiöse Freiheit, die Freiheit der freien Meinungsäußerung und die religiöse Freiheit. Das sind gehören zu den ersten Punkten, die dort im Grundgesetz aufgeführt werden. Das muss weg, weil wenn jemand die religiöse Freiheit hat und deswegen missbraucht er, wen er will, er kommt mit den Moslems und sagt, siehst du, Religion ist schlecht. Wir müssen eine Religion machen, dann ja, eine sichere Religion. Und die ist dann für alle gut. Und dann darfst du auch nicht irgendwie da querdenken, sondern nur so, wie wir es sagen. Und das ist das ganze katholische System, nicht? Da kannst du nur, ich meine, ihr seht, wie das alles zusammenpasst, wie die Faust aufs Auge. Das ist alles eine klare Sache aus der Schrift, die so deutlich hervorgeht. Und ich wusste es bisher nicht. Aber darum geht es. Es geht um Christus. Geschwister, wenn ihr Christus sucht, in jeder Prophetie, auf jeder Seite, ihr werdet erfüllt mit der göttlichen Weisheit, denn Christus lebt in euch und er offenbart euch Dinge, die ihr noch nie gesehen und gehört habt, was nur in keines Menschen Ohr oder gekommen ist, was noch kein Mensch gesehen hat mit seinen Augen. Aber Gott hat es seinen Kindern offenbart durch den Geist, den er ihm gegeben hat, ins Herz. Das ist das Schöne. Es ist eine herrliche Sache. Lesen wir mal, also Gottes Methode ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. In 1. Korinther lesen wir noch ein paar Verse. 1. Korinther 1,
Verse 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, jetzt kommt die Theorie, die Methode Gottes zum Vorschein. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige. Das ist nie das der Mittel Gottes. Er benutzt keine mächtige Leute, damit er irgendwas erreicht in der Welt. Paulus offenbart es, er sagt, nein, so ist das nicht bei ihm. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Mit anderen Worten, guckt euch doch an, was ihr für Menschen seid. Alles Leute, die nichts zu bieten haben, die nichts bewirken können in der Welt. Kleine, normale Leute, die einfach nur mit sich selbst kämpfen. Sondern was töricht ist vor der Welt, sagt er. Was ist töricht vor der Welt? Oh Mensch, du bist doch so ungebildet. Ach, du bist nicht gerade ein Intelligenzbolzen. Das ist für die Welt ein Standard. Du musst gebildet sein, du musst ein Allgemeinwissen haben und so weiter. Mensch, du hast doch eine Wissenslücke und so weiter. Das sind so Sprüche, die man hört. Aber Gott benutzt sie und er sagt, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Was ist etwas? Was will dieser Ausdruck sagen, was etwas ist? Das ist das ganze System Satans, das ist das, was wir in Daniel 7 gelesen haben. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Die ganzen Systeme, die auf der Welt alles besitzen, alle Macht, die können mit dir tun, was sie wollen. Aber Gott sagt, so rum wird es nicht sein, sondern umgekehrt. Ich werde sie zunichte machen. All diese Reiche. Womit? Mit den Schwachen. Und jetzt bekommt ihr einen Hinweis darauf, was ist denn dieser Stein, der ohne Hand von dem Berg gelöst, von den Felsen gelöst wird und die Statue auf den Füßen tritt. Was ist das? Interessant, ja. Gott ist reich. Das ist noch die normale Auslegung. Es sind ja diese Reiche, diese Systeme. Und jetzt kommt Christus und schlägt natürlich die Statue auf, trifft die Statue auf, an den Füßen, an den empfindlichen Stellen und alles bricht in sich zusammen. Und man sagt, das ist die Welt. Und diese Welt wächst dann und das ist die Welt. Aber ich möchte euch eine andere Perspektive geben. Wer ist der Fels, von dem dieser Stein ausgebrochen ist? Das ist Christus. Und wer ist denn dann der Stein, der dann wächst? Wo kommt denn das hinein, was von dem Felsen rausgebrochen ist? Kommt es nicht in seine Kinder hinein? Ist es nicht sein Geist, der in uns ist? Also wer ist dieser Brocken, dieser Stein? Das ist das Volk Gottes, das ist Israel. Und weil Israel nur in Christus Israel ist, deswegen ist dieser Stein Israel, wie der Fels auch ist, deswegen ist dieser Stein Jesus. Es ist Christus. Genauso wie der Felsen Christus ist. Also, dann seht ihr, und deswegen, das passt mit diesem Absatz hier völlig überein. Er sagt, das was mächtig ist, das was wir in Daniel als Macht gelesen haben, das macht er zunichte womit? Mit den Schwachen, mit uns, die wir in Christus sind. Mit Christus einfach, weil wir sind nichts anderes als Christus. Wir sind in Christus, denn in ihm leben, weben und sind wir. Was anderes kennen wir nicht. Und so ist es mit den 144.000. Sie sind allesamt in Christus eine neue Kreatur. Der eine neue Mensch. Der Same. Die Schrift ist so deutlich, seht ihr das? Das ist das Ziel Gottes. Das ist das Ziel, jeden einzelnen Menschen in Christus hineinzubringen. Damit nur noch ein Mensch besteht, und das ist Christus. Und wenn dieser Christus sich bewegt, weil wir Glieder sind alle an seinem Leib, bewegt sich die ganze Gemeinde. Denn es ist eine Entität, es ist eine Person, es ist ein Wesen, und dieses Wesen ist Christus. Und wir alle sind ein Teil von diesem Wesen, ein Glied. Ist das nicht herrlich? Ja, was sagt ihr da? Was ist das für ein herrlicher Plan? Ist doch etwas Wundervolles. So, wir sind leider sehr wieder fortgeschritten. Ich habe zwar schnell geredet, aber ich habe doch nicht geschafft, dass ich das schnell genug euch alles erkläre. Aber hier noch ein paar Verse, die noch sehr wichtig wären. Daniel 7, Vers 27, gehen wir noch einmal zurück. Hier wird die Verheißung gegeben, was mit uns geschehen wird. Daniel 7, Vers 27.
Ja, ist es. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Dessen Reich ist ewig und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Warum? Weil der Fall wurde entschieden. Die Tiere wurden beobachtet. Diese Reiche, das System wurde beobachtet. Und diese Systeme konnten nicht das bringen, was Satan versprochen hatte. Frieden, Freude, Liebe. All das konnte das ganze Geld der Welt, die ganzen Schätze der Welt, die ganzen Reichtümer, die ganze Macht, die Technologie, die Technik, die HiFi-Dinge, die High-Fidelity, großen Technologien, all das, was Menschen so als Entertainment benutzen, was eigentlich dazu da ist, den Menschen zu unterhalten, ihnen Freude zu bringen ins Haus, hat es nicht vollbracht. Das System ist schlecht und muss weg. Wer hat aber das System aufgerichtet? Wer hat Liebe gebracht ins Herz? Freiheit von Sünde. Freiheit von allem, vom Gesetz. Frei von allem. Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Keuschheit. All diese Dinge, all diese Früchte. Wer hat das bewirkt? Christus allein. Ist er würdig zu nehmen? Preis, Ehre, Lob und Dank?
Ja.
Macht und ewig, in alle Ewigkeit das Reich zu besitzen und zu regieren? Er ist würdig. Das Untersuchungsgericht hat es ergeben. Das ist der ganze Sinn von dem ganzen Untersuchungsgericht. Das zu prüfen und das zu beweisen. Mit anderen Worten, durch uns beweist Christus, durch uns und in uns und wir in ihm, beweist Christus, dass sein System funktioniert. Deswegen ist er abhängig von dir und mir. Deswegen ist er angewiesen auf uns und wie wir unser Leben leben. Ob wir unser Leben leben oder ob wir sein Leben schon angenommen haben. Deswegen, das ist so ein Vorrecht, wenn wir das begreifen. Daran teilzuhaben, den Herrn zu verherrlichen. Und diese Verherrlichung beginnt hier und wird in alle Ewigkeit reichen. Und wir dürfen hier Anteil haben daran. Der ganzen Welt zu zeigen, dass das System Jesu das einzig wahre System ist, was im Universum für eine Ewigkeit Bestand haben kann. Das ist so, so wundervoll. Es geht um unseren König und um sein Recht zu herrschen. Und das muss er beweisen. Er musste nicht nur beweisen, dass Satan schlecht ist, denn das sieht die ganze Welt. Die ganze Welt, weil, wisst ihr, als damals Christus auf die Erde kam und gekreuzigt wurde, jeder hat die Liebe Gottes gesehen. Hätte da nicht schon alles beendet werden können? Hätte da Gott nicht sagen können, so, das Universum hat gesehen, ich habe gewonnen, ich bin die Liebe? Und das hätte gestimmt, vollkommen. Warum hat es nicht beendet? Warum? Haben denn die Menschen nicht genug gesehen, was das Papsttum angerichtet hat? Dann später im dunklen Zeitalter, wie viele Menschen wurden umgebracht in der Inquisition? Wie viel Blut ist geflossen? Haben die Menschen denn nicht gesehen, was für ein schlechtes System das System des Papsttums ist? Doch, sie haben es gesehen. Also warum sind wir noch hier? Was will Gott beweisen? Er will beweisen durch uns, durch dich und mich, dass sein System für immer bestehen kann. Dass sein System immer Menschen produziert, die voller Liebe sind, in denen nichts Böses ist, und wie heißt es in Offenbarung, in deren Mund kein Falsch gefunden wurde, das muss Gott beweisen. Er muss hier ein Exempel statuieren, er muss beweisen hier auf der ganzen Erde, dass sein System tatsächlich funktioniert und die Menschen hervorbringt, die Frieden in ihren Herzen haben und frei von Sünde sind. Das muss er beweisen. Und da hängt er voll von uns ab. Es geht um uns. Ob wir in Christus sind oder nicht. Das ist die große Frage. Und das ist die Kontroverse. Und jetzt seht ihr, wie das jetzt plötzlich das ganze Rampenlicht auf uns gebracht wird. Und wir werden untersucht. Wir stehen im Rampenlicht und wir werden untersucht. Was für ein Leben hast du da? Was für ein Leben ist in dir? Lebst du noch oder ist das Christus? Wie sieht man das? Natürlich die Werke, die ich tue. Jeden Tag. Jeden Tag. Und deswegen, es nützt nichts, wenn einer den anderen verurteilt. Wenn du nicht in Christus bist, dann bist du verurteilt. Deswegen ist das, die einzige Antwort ist in Christus. In Christus zu suchen. Und wenn ich versage, Geschwister, tun ihr es. Das ist mein Appell an jeden. Ich hoffe, dass ich das war immer mein Traum, dass ich an der vordersten Front stehe. Immer, wenn die große Trübsal kommt, Aber ich kann es nicht garantieren. Wer bin ich? Ich bin ein Mensch. Aber Gott kann es garantieren. Also wenn ich mich an ihn ranklammere, an Christus, und ihn nicht mehr loslasse, bin ich mir gewiss, wenn es sein Wille ist, dass ich einer der Ersten sein werde, die dort stehen und alles, die ganze Wucht abbekommen können. Das ist halt mein Traum von jeher schon. Ich weiß es nicht, aber wo seid ihr? Wo wollt ihr stehen? Hier ist heute, gibt uns Christus das, nicht nur die Erfahrung, wie schlecht wir sind ohne Christus und wie schlecht die Welt ist, sondern er gibt die Erfahrung, wie herrlich es ist, in Christus zu sein. Jeden, der glaubt, so dass wir entscheiden können, welches System besser ist. Ich möchte etwas noch vorlesen ich lese es nicht vor. Wir haben das einmal gelesen, letztes Mal, 1. Johannes 4. Dort heißt es, weil ihr nicht von der Welt seid, deswegen hasst euch die Welt. Merkt ihr, das sind zwei Welten. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Es sind zwei Nationen, zwei Welten im Krieg. Sie bekriegen sich. Die Welt gegen die Heiligen. Die Unheiligen, die ganze Welt gegen die Heiligen. Zu wem möchtet ihr gehören? Wenn ihr zu Christus gehört, gehört ihr zu dieser Welt, zu der Jerusalem, in der die Stadt, unsere neue Stadt im Himmel, wo Paulus sagt, zu der wir gehören. Unsere Stadt, unsere Heimat ist das neue Jerusalem dort oben. Mit anderen Worten, wir haben doch nichts mehr zu tun mit dieser Welt hier. Absolut nichts. Wir dürfen an dem System Satans kein Millimeter teilhaben. Sonst unterstützen wir sein System und sagen, ja, sein System ist gut. Jeden Tag kann das uns passieren. Deswegen, womit beschäftigt ihr euch den ganzen Tag? Gebt ihr Satan recht und sagt ihr ihm, sein Prinzip ist richtig. Dass ich mir das anschaue den ganzen Tag oder das oder die Geräte benutze, die mir Satan zur Verfügung stellt oder das oder meine Leidenschaft in meinem Auto steckt, das Satan produziert hat mit seinen Mitteln, mit seiner Weisheit, mit seiner großen. Ist es das? Ich sage nicht, dass Auto benutzen falsch wäre. Verstehen wir nicht falsch, aber versteht ihr? Ist das deine Leidenschaft? Gibst du ihm, seinem System das Recht? Oder gibst du Christus die Ehre den ganzen Tag und seinem System das Recht? Das ist das Ganze. Zwei Welten, zwei Regierungen sind im Kampf. Das ist der große Kampf, von dem Schwester White geschrieben hat. Darum geht es. Wir befinden uns mitten in einem riesigen Konflikt. Auf welcher Seite stehen wir? Sie sagt ein, und wir haben so ein Vorrecht, daran teilhaben zu dürfen. Und auf der Seite Jesu zu stehen. Dem ganzen Universum zu zeigen, wie Christus ist. Aber das macht er, nicht wir zeigen es. Christus zeigt sich durch uns, wenn wir es zulassen. Im Leben Jesu, sagt Schwester White auf Seite 670, das Ebenbild Gottes soll im Menschen wiederhergestellt werden. Die Ehre Gottes, die Ehre Christi sind untrennbar verbunden mit einer untadeligen charakterlichen Entwicklung seines Volkes. Die Ehre, seine Ehre hängt davon ab, was mit deinem Charakter geschieht. Habt ihr das verstanden? Seine ganze Ehre hängt davon ab, wie er wie er unseren Charakter entwickeln kann, wie er sein Leben in uns immer deutlicher durchströmen lassen kann, hängt von uns ab. Es ist so herrlich. In Matthäus 21, 43 sehen wir, was Jesus hier sagt. Matthäus 21, 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das er spricht zu den Juden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt und so weiter, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich, das Reich Gottes wird von euch genommen und seinem Volk gegeben und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Es geht um das Reich und um die Früchte des Reiches. Wessen Früchte trägst du? Sind es die Früchte, die Christus in dir produziert? Dann sind es die Früchte des Reiches Gottes. Die wunderbaren Früchte, die es im Himmel gibt, die wir auch dann dort schmecken werden. Nein, es geht um die geistlichen Früchte. Um die Früchte Jesu in unserem Leben. Liebe, Langmut, Freude, Friede und all diese Dinge. Ja, ich hätte gern noch einiges mit euch durchgenommen, aber hier habe ich mir noch geschrieben, Gott muss beweisen, dass seine Regierung Christus in dir, dass die Regierung wirklich Menschen hervorbringt, die in der Ewigkeit bestehen können. Seit 2000 Jahren werden beide Regierungen parallel demonstriert. sie werden getestet. Welche funktioniert, welches System funktioniert nicht. Ich möchte euch noch etwas vorlesen von A.T. Jones. Er sagt, die Elemente der Regierung in dem Buch von Babylon nach Jerusalem, die Elemente der Regierung, die Kombination von dem schrecklichen Tier und der ruchlosen Frau beinhalten, nämlich das unvergleichbare Babylon aus Offenbarung 17, sind eine universelle Weltmacht über die Nationen, vereint mit und beherrscht von der säkularen Weltkirche. Doch all das ist völlig kraftlos. All diese große Gewalt, Macht und Prunk und all das, was die Welt zu bieten hat, sagt er, das alles ist völlig kraftlos, weil es nichts beinhaltet, was den Charakter stärkt. Das Größte, was es je hervorgebracht hat, wird uns in der Geschichte von Belsatar gezeigt. Was sagt euch das? Das Größte, was all dieses System, diese große Regierung, diese Macht, die Gelder, all das, was es hervorbringen kann, nennt die Bibel wie? Jones sagt, wird von Belsatar gezeigt. Was hat Belsatar gezeigt? Wovon war er das Haupt? Von Babylon. All das, sagt er, die Welt, all das, was die ganze Macht der Welt hervorbringen kann, ist Babylon. Nichts anderes ist Babylon. Das, was die Schrift Babylon nennt. Das ist am Höhepunkt seiner Macht, das ist alles, was er bringen kann. Babylon. Ist dieses System geeignet, um für alle Ewigkeit fortzudauern? Absolut nicht. Und das ist das, was Daniel 7 eigentlich herausbringen möchte. Ist herrlich. Urteil. Das Urteil über Babylon war gewogen, gezählt und für zu leicht erfunden. Ellen White sagt noch an anderer Stelle, Christus, unsere Gerechtigkeit, wird alle anderen Lehren in sich aufsaugen. Jetzt verstehen wir warum. Jetzt begreifen wir warum. Weil es geht nur um dieses Thema. Es geht um nichts anderes. Wie blind konnte ich nur sein, so viele Jahre lang etwas anderes zu vermuten in der Schrift. Es geht nur um Christus und um die Wiederherstellung dieser vier Dinge, die wir erwähnt haben. Sein Reich, der König und die Anbetung und das Volk. Und die falschen Religionen, viele meinen, das ist die falsche Religion, die sagt, ja, ich halte den Sabbat, du hältst den Sabbat nicht, du gehörst zur falschen Religion. Ich halte den Sabbat, deswegen gehöre ich zur richtigen Religion. Ich bin in Zion, du bist in Babylon. Aber darum geht es überhaupt nicht, ob jemand den Sabbat hält oder nicht hält. Es geht nicht um Lehre, nicht nur. Aber das ist zweitrangig, Lehre ist zweitrangig. Worum es geht, ist Christus in dir? Ist er in dir? Lebst du das Leben Jesu oder lebt er in dir oder lebst du dein altes Leben? Das ist die letzte Frage, die überhaupt an jeden Menschen herantritt. Hast du Christus akzeptiert? Deswegen darf kein Mensch Israel zählen. Deswegen war es so eine Sünde, Israel zu zählen. Israel zu wiegen, in die Waage zu setzen. Einer den anderen, Bruder den anderen und zu richten und zu sagen, warum tust du das? Warum machst du das? Es ist eine Sünde, so etwas zu tun. Sehr wichtig, dass wir das begreifen. Warum? Weil niemand kann den anderen zählen, weil er nicht in das Herz hineingucken kann. Ist Christus in dir oder nicht? Das ist die Frage. Und ich möchte euch damit auch lassen, abschließen und dem Herrn danken für diese wundervolle Wahrheit. Und dass er uns offenbart hat, worum es in dieser Kontroverse eigentlich geht. Was das Untersuchungsgericht eigentlich hervorbringen soll. Der Herr segne euch und gebe euch volle Zuversicht, damit ihr keine Angst habt vor dem Untersuchungsgericht. Wenn ihr in Christus seid, keine Angst braucht ihr mehr zu haben. Dort wird lediglich offenbart, dass ihr sicher seid. Nichts mehr. Deswegen gelobt sei der Herr dafür in alle Ewigkeit. Er ist tatsächlich würdig zu nehmen Macht, Ehren und Preis und das Reich. Dank sei unserem Heiland dafür, für alles, was er vollbracht hat. Sein System ist das wahre System, das für alle Ewigkeit fortdauern soll. Amen.
Amen.